SRF 3.
Enteignungen sollen möglich sein. Ein Urteil des Bundesgerichts gibt den Verfechtern von öffentlichen Seeuferwegen Auftrieb. In Winterthur soll es eine IS-Zelle geben. Ein Artikel in der heutigen Weltwoche macht Angst und steht daher bei uns auf dem Prüfstand. Im Fricktal liegt ein Silberschatz. Ein Aargauer Obstbauer begeistert mit seinem Zufallsfund die Archäologen. Und der Wetterumschwung schickt Vorzeichen. Am Nachmittag ziehen Wolken auf und morgen gibt es kräftigen Regen und Sturm bei 12 bis 15 Grad. Im Studio ist Isabel Meissen. Im neuen Krimi der Schweizer Autorin Petra Ivanov wird ein Befürworter der Zürcher Seeuferwege brutal ermordet. Zum Glück nur Fiktion, aber die Diskussion um diesen Weg läuft in der Realität doch emotional und gehässig ab. Nun hat das Bundesgericht einen buchstäblich wegweisenden Entscheid gefällt. Für das Entstehen des Seeuferweges am Zürichsee sollen Landbesitzer enteignet werden können. Sascha Buchbinder.
Wer eine Villa mit Seeanstoß besitzt, genießt sein Bad gern ungestört. Wer keine Villa besitzt, wäre auch mit einem Spaziergang am See ganz glücklich. Weil die beiden Interessen einander ausschließen, wird Land auf, Land ab leidenschaftlich über neue öffentliche Seeuferwege gestritten. In Zürich nun hatte der Kantonsrat klar Position bezogen. Die Bürgerlichen setzten ein Gesetz durch, das Enteignungen kategorisch ausschloss. Doch nun hat das Bundesgericht diesen Passus ersatzlos gestrichen, weil ein Verbot von Enteignungen den eidgenössischen Gesetzen widerspricht. Das Gericht urteilt außerdem, der Zugang zu den Ufern müsse ganz grundsätzlich verbessert werden. Viktor von Wartburg, Präsident des Vereins Chief Public, ist begeistert.
Das ist ein Bundesgerichtsentscheid, den wir seit Jahren anstreben. Für uns ist das ein Festtag.
Sein Verein kämpft im ganzen Land dafür, dass Ufer frei zugänglich werden. Oft gegen die Politik, oft vor Gericht.
Wir sind eigentlich dem Zürcher Kantonsrat und dem Zürcher Filz dankbar, dass sie dieses Unrecht getan haben, dank dem wir nun diesen ganz klaren Bundesgerichtsentscheid erhalten haben. Der hat Gültigkeit für die ganze Schweiz,
sagt von Wartburg. Trotzdem bedeutet das Urteil in der Praxis, dass weiterhin langwierige Diskussionen und oft teure Prozesse um jeden Meter Uferweg nötig sind. Viktor von Wartburg möchte deshalb eine noch eindeutigere Rechtslage. Er orientiert sich am Kanton Waadt, wo ein Gesetz den freien Zugang zu den Ufern vorsieht und arbeitet derzeit an einer
Volksinitiative mit einer Minimumwegbreite von 2 bis 3 Meter direkt am Wasser. Und die einzigen Ausnahmen wären dann nur zum Beispiel Naturschutzgebiete.
Noch ist die Initiative nicht lanciert. Trotzdem beunruhigende Aussichten für Villenbesitzer mit Seeanstoß.
Ein Artikel über IS-Sympathisanten in der Schweiz gibt zu denken. Was hat der Autor für Quellen? Mehr dazu gleich. Und jetzt ins Nachrichtenstudio. Da geht es um Antiterrorbemühungen in Belgien. Andreas Freudig.
Die belgische Regierung will zusätzlich 400 Millionen Euro einsetzen, um verstärkt gegen islamistische Gewalttäter vorzugehen. Das kündigte Regierungschef Charles Michel an. So sollen Anhänger des IS, die aus Syrien nach Belgien zurückkehren, verhaftet werden. Weiter will die belgische Regierung die Gesetze gegen Hassprediger verschärfen. Belgien steht im Zentrum der Ermittlungen nach den Anschlägen in Paris. Mindestens 2 der Attentäter haben offenbar in Belgien gelebt. Wer in einem Alters- oder Pflegeheim in der Schweiz lebt, den kostet das im Durchschnitt jeden Monat 8.700 Franken. Fast 2 Drittel dieser Kosten bezahlen Heimbewohner aus dem eigenen Portemonnaie. Das zeigt eine Statistik des Bundes aus dem Jahr 2014, die nun veröffentlicht wurde. Insgesamt kosteten Leistungen von Pflege- und Altersheimen 9,5 Milliarden Franken. Der Großteil davon entfiel auf die Unterkunft. Die Betreuung zu Hause war dennoch fast 5-mal günstiger. Spitex-Patienten bezahlten letztes Jahr insgesamt 2 Milliarden Franken. 3 Schweizer Konsumentenschutzorganisationen fordern von den VW-Importeurin Amag eine ausreichende Entschädigung für Autobesitzer, die von der Abgasaffäre betroffen sind. Die Organisationen schlagen Amag eine Vereinbarung vor und erwarten bis Ende Monat eine erste Antwort. Mit einer ausreichenden Entschädigung könne eine Flut von Klagen abgewendet werden. Der Schweizerische Städteverband fordert, dass die Personenfreizügigkeit mit der EU nicht aufs Spiel gesetzt wird. Die Zuwanderungsinitiative der SVP solle deshalb nicht streng umgesetzt werden. Die Wirtschaft sei mit Personenfreizügigkeit stärker gewachsen, als dies ohne der Fall gewesen wäre, teilt der Städteverband mit. Er stützt sich auf eine Studie, die er selbst in Auftrag gegeben hatte. Und nun die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.068 Punkten, das ist ein Plus von 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,899 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,177. Das Wetter. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu und am Abend kann es am Nordrand der Schweiz lokal nass werden. Es ist windig und mild bei maximal 17 Grad. Morgen fällt vor allem in der zweiten Tageshälfte kräftiger Regen. Dazu bläst stürmischer Westwind. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad.
Mittag.
Geheime IS-Zelle in der Schweiz. Der Titel der heutigen Ausgabe der Weltwoche ist groß, sowohl was den Druck angeht, als auch betreffend der Wirkung. Der Journalist Kurt Pelder schreibt in einem Artikel über den Winterthurer Kulturverein an Nur, in den Hinterzimmern der Moschee würden junge radikale Muslime mit Hasspredigten indoktriniert. Ich habe mit Kurt Pelder gesprochen und ihn gefragt, auf was für Quellen stützen Sie Ihre Aussagen? Waren Sie zum Beispiel selbst im Gebäude?
Ja, natürlich war ich im Gebäude, aber als Nicht-Muslim hat man natürlich größte Probleme, in diese eingeweihten Kreise zu kommen. Sogar für Muslime ist das nicht ganz einfach, aber ich habe insgesamt vier Quellen, die mir diese Dinge bestätigt haben. Und die machen sich Sorgen über die Aktivitäten dieser Jugendgruppe unter der Führung von fünf oder sechs Hasspredigern.
Sie schreiben von jungen Männern, die in Jogginganzügen vor der Moschee auftauchen, sich dann umziehen, in traditionellere Gewänder hüllen, die mit dem IS sympathisieren. Was wissen Sie denn alles über diese Männer?
Sie tragen ein radikales Gedankengut. Also sie lehnen unseren Staat total ab. Sie lehnen gleiche Frauenrechte ab, sie lehnen Homosexualität ab, sie hassen Schiiten. Ich würde nicht sagen, da wird eine Religion gepredigt, sondern es wird eben eine Ideologie gepredigt und das mit politischen Zielen.
Dass es im Umfeld dieser Moschee problematische Exponenten und Tendenzen gibt, das bestätigen auch andere Experten. Aber dass sie den Begriff IS-Zelle verwenden, das würden einige als Angstmache kritisieren. Es erinnert an den Begriff Terrorzelle.
Von einer IS-Zelle hat man schon im letzten Frühling gesprochen. Und ich glaube einfach, dass die Verharmlosung dieser Aktivitäten, das ist eben genau der Stoff, aus dem dann solche Anschläge wie in Paris gemacht werden. Ich sage ja nicht, dass diese Leute einen Terroranschlag vorbereiten, aber man muss hingucken, man muss es ernst nehmen und man muss diese Leute beobachten.
Der Begriff Zelle ist es einfach, der insinuiert, dass da eine eigentliche Terrorzelle am Werk ist. Aber Sie haben keine Hinweise auf konkrete Pläne, also dass konkret Attentatspläne geschmiedet würden oder etwas in diese Richtung?
Nein, im jetzigen Staat, also konkrete Anschlagspläne sowieso nicht. Und ich meine, da würde ich auch zu den Behörden gehen, wenn ich so etwas wüsste. Aber es gab natürlich eine Zeit, wo dieser Winterthur-Dschihadist von Syrien aus mit einem Anschlag in der Schweiz gedroht hat. Das ist schon länger her allerdings.
In Ihrem Artikel bescheinigen Sie der Mehrheit der Besucher in dieser Winterthur-Moschee, dass Sie keine Sympathisanten sind des IS. Allerdings kommt niemand von der Leitung oder den Besuchern offiziell zu Wort. Wollte niemand Stellung nehmen oder haben Sie das bewusst nicht gewollt?
Ich muss mich in Acht nehmen, wenn ich nach Winterthur gehe. Mir wurde das klar gesagt aus diesen Kreisen. Und ich kenne die Aussagen der Moscheeleitung und ich beschuldige diese Leute auch in keiner Weise. Das sind keine Radikalen. Aber die Leute, die für den Verein Grad stehen, sind nicht Teil dieser IS-Zelle.
Sie kritisieren unter anderem auch die Behörden. Sie warnen davor, das Problem zu verharmlosen. Wie müsste die Schweiz Ihrer Ansicht nach gegen solche IS-Sympathisanten vorgehen?
Da muss man wirklich genauer hingucken und man muss eben auch gucken, werden da Straftaten begangen? Also Propaganda für den IS zu verbreiten ist strafbar in der Schweiz. Hass zu predigen ist strafbar in der Schweiz. Und es liegt jetzt wirklich an den Ermittlungsbehörden, die nötigen Beweise dafür zu finden und die Leute vor Gericht zu bringen.
Der Journalist Kurt Pelder, der im Umfeld radikaler Prediger recherchiert. Der Anur Kulturverein in Winterthur, den haben wir angerufen, aber es wollte gegenüber Radio SRF niemand Stellung nehmen zu diesem Artikel.
Info 3 Mittag.
Geschichten von einem Schatz passen vielleicht zu Piraten in der Südsee oder allenfalls zu den Conquistadores in Mittelamerika, aber sicher nicht zu einem Bauern aus dem Fricktal. Bis jetzt zumindest. Ein Aargauer Landwirt hat in seiner Kirschbaumplantage doch tatsächlich einen Münzschatz aus der Römerzeit gefunden und die Archäologen sind begeistert. Aargau-Korrespondent Alex Moser.
Eigentlich war es ein Maulwurf, der den Schatz ausgebuddelt hat, denn der Landwirt entdeckte die grün schimmernden Münzen auf einem Maulwurfshügel. Der Mann informierte die Kantonsarchäologie, diese fand dann einen Schatz mit 4000 Münzen aus dem 3. Jahrhundert. Im Leben eines Archäologen kommt so eine Entdeckung nicht oft vor, bestätigt der Aargauer Kantonsarchäologe Georg Matter.
Ja, vielleicht hat man das Glück, dass man zweimal eine solche Situation erlebt, aber die Chance ist doch relativ klein. Solche Funde kommen tatsächlich nur alle paar Jahrzehnte zum Vorschein.
Die Münzen wiegen rund 15 Kilogramm und haben spezielle Prägungen.
Also man sieht das Abbild des Kaisers, der diese Münze geprägt hat. Es gibt auch einen Schriftzug, wo man den Namen des Kaisers lesen kann. Und das hilft uns dann, diese Münze genau zu bestimmen und zu datieren. Es ist insbesondere der Kaiser Aurelian, Probus und Diokletian, von dem sich viele Münzen finden. Aber es gibt auch eine ganze Reihe weiterer Kaiser, die belegt sind.
Ein großes Rätsel ist, weshalb damals jemand einen solchen Schatz angelegt hat. Die Münzen sind in einem außergewöhnlich guten Zustand, sogar fast prägefrisch. Damals hatte der Schatz einen Wert von 1 bis 2 Jahreseinkommen. Wer vergräbt so etwas? Georg Matter geht davon aus, dass ein Sammler die Münzen damals hortete, weil sie besonders wertvoll waren, also quasi als Wertanlage.
Möglicherweise interessierte ihn der Silbergehalt dieser Münzen. Es ist eigentlich eine Bronzemünze, aber mit einem Silbergehalt von rund 5%. Und das könnte der Grund gewesen sein, weshalb er diese Münzen aus dem Verkehr gezogen hat, weil es aus seiner Sicht in Anführungszeichen gute Münzen waren.
Über mehrere Jahre hat der damalige Besitzer dann seinen Schatz zusammengetragen und kurz nach dem Jahr 294 nach Christus im Boden vergraben. Der Schatz war sicher. Bis nun, 1700 Jahre später, ein Maulwurf die Münzen wieder ans Tageslicht beförderte.
Reden ist ja auch Silber, sagen wir uns auch in der Radioberichterstattung. Und Info 3, das ist das kompakte Magazin von Radio SF. Heute im Studio waren Pascal Schmitz und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.